Herzlich willkommen zu Selfmade, dem Videopodcast von Tax Me Now. Mein Name ist Sebastian Klein, ich bin Unternehmer und setze mich für Steuergerechtigkeit ein. Und in diesem Podcast rede ich mit spannenden Persönlichkeiten über Verteilungsgerechtigkeit, Ungleichheit, über die Wirtschaft der Zukunft und über die Frage, wie viel Selfmade eigentlich in einem Selfmade-Millionär stecken kann. Heute freue ich mich sehr, Ruth von Heusinger hier zu Gast zu haben. Du bist Gründerin und CEO von For Tomorrow, eine Organisation, die Emissionszertifikate kauft und wo man Emissionen kompensieren kann. Du bist außerdem Impact-Investorin, bist im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und in der European Sustainable Business Federation. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Sebastian.
Als deine Einstiegsfrage habe ich für dich, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Ja, das tue ich tatsächlich gerne. Ich habe ja geerbt, Mehrfamilienhaus. Also ich bin überhaupt nicht self-made vom Vermögen her. Ich habe ja auch eine gemeinnützige GmbH gegründet, damit kann man eh nicht reich werden. Und ich bin dann aber auch in so Kreise gekommen, wo mir gesagt wurde, ach, da kann man ja noch viel optimieren, weil dieses Mehrfamilienhaus ist zum Beispiel einfach privat gehalten, also ist nicht irgendwie in der GmbH-Struktur. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich wirklich gerne Steuern zahle, weil das ja auch kein verschwendetes Geld ist oder so. Das ist ja nicht so, als ob man da irgendwie noch Effizienz rausholt oder so, sondern es geht ja nur darum, wenn ich meine Steuern optimiere, dass ich mehr Geld habe und der Staat weniger Geld. Und das will ich eigentlich nicht. Ich bin total froh, hier in Deutschland in einem Land zu leben, wo auf die Schwächsten geachtet wird. Es gibt noch ganz viel, was man hier verbessern kann, aber ganz vieles läuft auch schon recht gut. Und dass man sich hier so frei bewegen kann, dass man den öffentlichen Nahverkehr einfach nutzen kann, das sind alles für mich Privilegien und die möchte ich gerne erhalten. Und dafür ist es wichtig, Steuern zu zahlen, sonst kann das der Staat nicht gewährleisten.
Also Steueroptimierung ist kein Hobby von dir.
Nee, überhaupt nicht.
Dann bist du ja schon fast die Ausnahme. Hast du Lust, uns mal so ein bisschen mitzunehmen auf deine unternehmerische Reise? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du jetzt mit For Tomorrow eine gemeinnützige Organisation gegründet hast? Hol uns doch einfach mal ein bisschen ab.
Ja, also ich habe mich schon früh auch mit Geld wirklich beschäftigt, weil mir Freiheit sehr, sehr wichtig ist. Also ich wollte immer gerne finanziell unabhängig sein. Habe Physik studiert, habe dann bei einem Energieversorger angefangen, damals eben auch schon im verpflichtenden Emissionshandel gearbeitet, in dem europäischen, den damals schon kennengelernt. Aber es war wirklich für ein For-Profit-Unternehmen. Ich habe da auch gut verdient, habe einiges dann zurückgelegt, eben für diese finanzielle Unabhängigkeit. Habe noch bei einer Beratung gearbeitet. Und dann kam dieses Erbe. Und dann war dieses Ziel, finanzielle Unabhängigkeit, auf einmal erfüllt. Und dann habe ich angefangen, wirklich mein Ziel, was ich auch schon seit der Schulzeit habe, nämlich für den Klimaschutz zu arbeiten. Also ich habe auch damals bei dem Stromversorger, bei einem erneuerbaren Energienversorger gearbeitet. Aber mein Ziel war wirklich für den Klimaschutz zu arbeiten und ich wollte das noch mehr in den Fokus stellen. Deswegen habe ich dann den Job gewechselt nach diesem Erbe und für ein gemeinnütziges Unternehmen gearbeitet, was wirklich Klimaschutz als Hauptziel hat. Habe da sehr, sehr viel gelernt. Und die machen Projekte im globalen Süden, was auch sehr wichtig ist, dass eben dieser Geldtransfer aus dem globalen Norden in den globalen Süden fließt. Aber ich wollte den Menschen noch eine Möglichkeit anbieten, wirklich hier in Europa CO2-Emissionen zu reduzieren. Und habe dann während der Elternzeit überlegt, wie ich das machen kann. Und eine Möglichkeit, die sehr, sehr effektiv ist, ist eben diesen verpflichtenden europäischen Emissionshandel zu nutzen und dort die Emissionsrechte wegzukaufen. Das ist ein systemischer Ansatz, ganz anders als diese Klimaschutzprojekte, die sonst gemacht werden. Aber darüber hat man wirklich einen Hebel. Für jedes Emissionsrecht, was man wegkauft, weiß man, eine Tonne CO2 wird weniger in Europa ausgestoßen und die Wirtschaft muss transformieren. Also die großen Emittenten in Europa werden gezwungen, weniger CO2 auszustoßen. Und das wollte ich für alle zugänglich machen, diesen verpflichtenden Markt. Und dafür habe ich dann For Tomorrow gegründet, auch als gemeinnütziges Unternehmen, weil ich eben auch wollte, dass Klimaschutz an erster Stelle steht. Ja, und es ist jetzt ein bisschen über 5 Jahre her und es funktioniert gut. Also wir haben es geschafft, über 1 Million Spendenumsatz im Jahr einzusammeln und damit wirklich jetzt fast Also so viele Emissionsrechte wegzukaufen, dass, wenn man das umrechnen würde, dass wir das alles in einem kleinen Kohlekraftwerk wegkaufen könnten, dann müsste das schon fast für einen Monat abschalten. Das ist das, was wir erreicht haben. Und zusätzlich forsten wir noch neue Wälder in Deutschland auf, sodass die Gesamtwaldfläche wächst. Also wir machen die Flächenumwandlung von Flächen, die vorher noch keine Waldfläche waren, in Waldflächen, weil wir langfristig eben auch CO2 aus der Luft holen müssen. Also es setzt an beiden Ecken an. Und das ist auch wirklich mein Herzensthema. Und ich bin so froh, dass ich dafür arbeiten kann. Ich mache es noch komplett ehrenamtlich, aber wir haben jetzt ein Team. Wir sind 4 Leute, bald fängt eine 5. Person an. Und die bekommen normales Gehalt. Und das soll auch so sein. Also man soll auch, wenn man für was Gutes arbeitet, auch davon leben können, wirklich.
Und denkst du denn, hättest du so ein Unternehmen auch ohne Erbe gründen können? Oder was wäre dann anders gewesen?
Also ich habe selber 110.000 Euro quasi investiert. Am Anfang 50.000 Euro für die Gründung, also 25.000 Euro für die GmbH, also die GmbH-Gründung. Und nochmal 25.000 Euro, um die ersten Emissionsrechte zu kaufen, weil wir kaufen immer im Voraus und legen dann nach und nach still für die Spenden, die reinkommen. Dafür hätte ich auf jeden Fall ein Startkapital gebraucht. Ich hätte auch ein Startkapital gebraucht, um mich selber zu finanzieren, weil ich mir halt am Anfang konnte ich auch überhaupt kein Gehalt auszahlen. Und ich brauchte auch Geld, weil wir haben diesen IBB-Gründungsbonus bekommen. Das sind nochmal 50.000 Euro, die man vom Staat bekommt. Aber man muss das eben nochmal matchen mit Kapital. Und dafür habe ich eben selber dann auch nochmal dieselbe Summe. Ich habe 60.000 Euro dann nochmal reingegeben. Und ja, das ist schon eine ganze Menge an Geld, die man dann braucht, um sowas aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es ohne auch gegangen wäre, vielleicht. Das ist immer schwer zu sagen, aber es war auf jeden Fall ein Riesenvorteil.
Das heißt, du hättest sonst vielleicht Investoren, Investorinnen gebraucht, um sowas zu machen, aber ist die Frage natürlich, ob die sowas überhaupt finanziert hätten.
Ja, genau, weil es ja eine gemeinnützige GmbH ist. Ich bin schon sehr froh, dass man überhaupt diesen IBB-Gründungsbonus bekommen kann, also dass die da keine Differenzierung machen, was ich sehr gut finde. Wir haben halt auch einen Businessplan geschrieben, Finanzkonzept geschrieben und wir schaffen ja genauso Arbeitsplätze wie andere Unternehmen auch. Aber private Investoren, die wollen natürlich eigentlich wieder einen Return haben. Und den können wir nur in sehr begrenztem Umfang vielleicht über ein Darlehen und eine Verzinsung liefern, aber nicht in diesem, wie im Venture-Capital-Bereich zum Beispiel üblich, dass man irgendwie 10x, also 10 Multiples hat. Das geht einfach nicht, weil wir dürfen Gewinne erwirtschaften als gemeinnützige GmbH, aber wir dürfen die nicht ausschütten an die Shareholder, sondern die müssen eben wieder ins gemeinnützige Ziel fließen.
Und ihr wollt ja auch Emissionen oder Zertifikate stilllegen und nicht Investoren reich machen, oder das widerspricht sich auch ein Stück weit.
Ja. Mhm. Ja.
Weil das Geld kannst du entweder dem Investor geben als Rendite oder du kannst es nutzen, um deinen Zweck zu erfüllen. Aber ja, beides gleichzeitig geht ja eigentlich nicht.
Ja, und ich hätte es auch damals wirklich For-Profit gründen können, also einfach als normale GmbH. Da gibt es auch Modelle im Markt. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich auch nie in diese Zwickmühle kommen wollte. Gebe ich jetzt das Geld für den Klimaschutz aus oder schütte ich es halt an die Anteilseigner aus?
Und du bist ja mit For Tomorrow jetzt wirklich in der Berliner Startup-Welt unterwegs. Wie nimmst du die so wahr? Also hast du das Gefühl, da sind sehr viele Menschen unterwegs, die sehr privilegiert gestartet sind, oder können da einfach alle mitmischen und Firmen gründen?
Ich habe schon das Gefühl, dass es eine privilegierte Bubble ist. Es gibt auch Menschen, die reinkommen, quasi von außerhalb, sage ich jetzt mal. Aber die meisten starten schon mit einem Vorteil, so wie ich es wahrgenommen habe. Aber das ist wirklich meine persönliche Wahrnehmung. Das ist nicht irgendwie statistisch belegt. Und ich finde, es gibt sehr viel Gutes, was man sich in der Startup-Welt abschauen kann, was wir uns auch mit For Tomorrow abgeschaut haben. Zum Beispiel so eine Lean-Startup-Methode, dass man sehr lean anfängt, dass man eine gute Usability bereitstellt. Ich habe mich immer gefragt, warum ist es so schwierig zu spenden bei manchen Seiten? Warum machen die es einem so schwer? Also da kann man sich viele gute Sachen abschauen, aber teils geht es wirklich nur darum, irgendwie was Großes aufzubauen, was viel Profit bringt und wo überhaupt nicht holistisch gedacht wird. Was hat das eigentlich für einen Effekt für die Gesellschaft?
Und wie würdest du dir wünschen, also wenn wir zwei einfach uns wünschen könnten, wie sollte die Startup- und Gründerinnenwelt anders sein? Was wäre so dein Bild? Wie sollten Menschen an Gründung rangehen?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie sehr viel inklusiver ist. Man hat zum Beispiel im Venture-Capital-Bereich, wo eben das Geld für, also was die Gründerinnen dann brauchen, herkommt, hat man noch viele Menschen, die einfach komplett das patriarchale Modell leben, also dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause ist. Und dadurch kommen natürlich dann auch viele Stereotype in den Kopf, dass man eben denkt, ja, okay, wenn die jetzt ein Kind bekommt, dann bleibt die sicher zu Hause. Ist ja bei mir zu Hause auch so. Das natürlich gilt natürlich nicht. Ich habe selber gegründet, als meine Kinder 1 Jahr und 3 Jahre alt waren. Vieles funktioniert über Vertrauen, gerade wenn man eben Geld sucht. Ich mache jetzt auch Angel Investments mit dem Geld, was ich übrig habe. Da merke ich auch selber meine eigenen Stereotypen. Und man vertraut einfach viel leichter Menschen, die einem ähnlich sind. Und das ist eine große Hürde für Menschen, die eben einen ganz anderen Hintergrund haben. Und das noch mehr abzubauen und sich einfach davon noch mehr bewusst zu werden. Und dass das auch mehr ankommt in der Startup-Welt.
Und gehört da auch dazu, dass wir ein bisschen ehrlicher sind? Weil ich finde, wenn wir gucken, wie sind die Vermögen in Deutschland verteilt, dann sehen wir ja schon, es ist, sagen wir mal, sehr stereotyp gesagt, Männer, weiße Männer in einem bestimmten Alter, Westdeutschland, die geerbt haben, da liegt ja das meiste Vermögen und das wird dann wieder investiert oder die Firmen werden einfach geerbt und weitergeführt. Aber das ist ja, darüber wird nicht so viel geredet. Das klingt ja immer so, als könnten alle sich das aufbauen.
Ja. Ja, und was natürlich auch damit drin hängt, ist, dass die Menschen, die dann einmal erfolgreich gegründet haben, die investieren dann auch wieder in ihrer Bubble dann wieder. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vielleicht hast du da eh noch eine Frage zu, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass diese Schere nicht immer weiter auseinandergeht. Und da bin ich wirklich dafür, dass die Steuergesetze strenger werden, dass es nicht mehr so viele Ausnahmeregelungen gibt, wovon vor allem Reiche profitieren. Ich habe mir hier in Vorbereitung nochmal das durchgelesen, das hattest du auch mal gepostet zu dem Matthias Döpfner, der ja die Anteile an Springer geschenkt bekommen hat von Friede Springer. Und in einem Manager-Magazin-Artikel wird eben berichtet, die Anteile waren 1 Milliarde wert. Er hätte eigentlich 500 Millionen Steuern zahlen müssen. Aber voraussichtlich, weil er eben nicht die freien liquiden Mittel hat, muss er dieses Geld nicht zahlen. Und das ist einfach eine Riesenungerechtigkeit, weil jemand anderes, der weniger bekommt, dem wird auch zugemutet, dass er ein Darlehen aufnehmen muss, um halt die Steuern zu bezahlen. Und das ist auch vollkommen richtig so, weil der Wert ist ja da. Und diese Ausnahmen, die müssen einfach weg, weil sonst geht die Schere immer weiter auseinander. Und dann wird es immer schwerer für Menschen, die eben nicht aus diesen privilegierten Kreisen kommen, in diese privilegierten Kreise zu kommen.
Ich finde auch bei diesem Beispiel, auch das Leuten so zu erzählen, zu sagen, na guck mal, wenn du jetzt als Durchschnittsmensch irgendwie, ich sag mal, ein kleines Erbe von einem entfernten Verwandten bekommst, darauf Steuern bezahlen musst im nächsten Jahr, stell mal vor, du könntest dem Finanzamt einfach sagen, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, ich kann die Steuern nicht bezahlen. Ja. Und das Finanzamt sagt dann, ach, kein Problem, wir zerreißen den Steuerbescheid, weil genau das ist ja passiert bei Matthias Döpfner und das passiert ständig. Ich glaube, die meisten Menschen machen sich das gar nicht klar. Na, dass sie brav ihre Steuern bezahlen müssen und die wirklich viel bekommen, oft dann gar nichts bezahlen müssen.
Ja, und es steht ja der Wert dahinter. Also man kann darauf ja ein Darlehen aufnehmen und das eben bezahlen. Und warum ist das dann so ein Härtefall? Gerade bei so einem großen Vermögen, das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen.
Und wie guckst du da drauf? Weil ich glaube, die meisten Menschen finden diese Geschichte plausibel, dass wenn Matthias Döpfner jetzt nicht gerade 500 Millionen Euro flüssig auf dem Girokonto hat, dass der arme Mann das dann ja auch wirklich nicht bezahlen kann. Ich glaube, die meisten Menschen finden es plausibel, weil wenn sie denken, ich muss 50.000 Euro bezahlen, wüssten sie nicht, wo sie die hernehmen sollen, wenn sie sie nicht auf dem Konto haben. Aber jetzt du als auch vermögende Person guckst da drauf und sagst, naja, dann hole ich mir halt einen Kredit, ich habe ja Vermögenswerte, oder wie würdest du drauf
schauen? Ja, genau. Also ich hab ja selber auch geerbt und ich musste auch ein neues Darlehen aufnehmen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen, weil die natürlich recht hoch ist. Ich habe von meinem Onkel geerbt. Und das war ganz selbstverständlich. Und das ist auch zu finanzieren, weil ja eben die Werte dahinter stehen. Und Unternehmer machen das häufig, gerade wenn sie neue Unternehmen kaufen wollen. Elon Musk hat das zum Beispiel gemacht, um Twitter zu kaufen, hat er sich das Geld von den Banken geliehen und damit Twitter gekauft. Natürlich geht sowas und jeder Unternehmer sollte auch wissen, wie sowas geht und das sollte man den Unternehmern und Unternehmerinnen auch zumuten können. Und niemand muss eine Schenkung annehmen. Ne? Man kann sich ja immer dagegen entscheiden. Er hätte ja auch sagen können, nee, das ist mir ein zu hohes Risiko. Wenn ich da 500 Millionen Schulden für aufnehmen muss, mache ich nicht. Ist ja die freie Entscheidung, kann er ja sagen. Aber dann sich so hinzustellen, dann irgendwie, ja, jetzt kriege ich so viel Geschenke, muss so viel zahlen, das kann ich irgendwie nicht. Und dann zu sagen, okay, da musst du das mal nicht zahlen, das ist einfach total absurd.
Ja, und ich glaube, jetzt im Falle von Döpfner ist es so gewesen, wie in den meisten Fällen, er hatte sogar vorher ein sehr großes Privatvermögen, ein paar hundert Millionen Euro, und hat dann aber dieses Privatvermögen halt genutzt, um sich Springer-Anteile, glaube ich, auch zu kaufen, um dann eben sagen zu können, ich habe jetzt kein liquides Vermögen gerade. Und so ist es ja oft auch bei diesen großen Erbschaften, dass dann halt gesagt wird, wir schichten das so um, dass wir sagen können, wir haben kein liquides Vermögen, obwohl es auch sogar möglich wäre, dieses liquide Vermögen zu haben.
Ja, und genau deswegen müssen diese Schlupflöcher weg. Also das sollte einfach nicht möglich sein, weil nämlich immer, wenn es solche Ausnahmeregelungen gibt, dann haben die reichen Menschen die Mittel, herauszufinden, wie sie diese Ausnahmeregelungen nutzen können. Also bei Springer war es zum Beispiel auch noch der Fall, dass er die Mehrheit an dem Unternehmen wirklich haben musste. Deswegen hat er auch noch Stimmrecht übertragen bekommen. Sonst hätte er diese Ausnahmeregelung auch nicht nutzen können. Aber die haben eben die Mittel, um diese Ausnahmeregelung dann, also um alles drumherum so aufzubauen, dass sie eben diese Ausnahmeregelung nutzen können. Und deswegen sollte es die einfach überhaupt nicht geben.
Und wie müsste denn insgesamt für dich ein faires Steuersystem aussehen? Also wenn wir das jetzt einfach weiterentwickeln. Wir müssen es ja weiterentwickeln. Also ich bin auch der Meinung, wir müssen es verändern, sonst funktioniert das irgendwann nicht mehr mit unserer Demokratie. Wie würde für dich ein faires Steuersystem aussehen?
Ja, das ist eine große Frage. Ich bin natürlich keine Steuerexpertin. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich ansetzen würde. Ein Punkt ist zum Beispiel auch Abgeltungssteuer. Es ist ja so, dass in Deutschland momentan, weil ich habe das zum Beispiel auch überlegt bei dem Mehrfamilienhaus, wenn ich es jetzt verkaufen würde und das ganze Geld in Aktien anlegen würde, würde ich weniger Steuern zahlen. Weil im Moment ist es so, dass ich auf die Mieteinnahmen, die muss ich ganz normal mit der Einkommensteuer versteuern. Da geht es ja bis 45% hoch. Bei der Abgeltungssteuer bleibt die bei 25%. Und das ist auch schon was, da frage ich mich auch, warum? Warum muss ich auf Kapitalerträge nur 25% maximal zahlen und auf Einkommen maximal 45%. Das passt nicht zusammen. Warum nimmt man nicht einfach den Einkommensteuersatz für alle Erträge? Das wäre sehr viel fairer, weil im Moment ist es schon so, dass wenn man eben wenig Steuern zahlen muss aus der Einkommensteuer und nur wenig Kapitalerträge hat, dann kann man die auch mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Also so rum geht es schon. Aber andersrum wird es halt nicht gemacht. Und das hilft natürlich auch wieder den vermögenderen Personen, dass sie dann eben bei 25 Euro den Deckel haben und nicht bei 25% und nicht bei 45%. Und das ist eben auch eine große Ungerechtigkeit, die in dem System drin ist.
Ja, mich wundert es auch wirklich, dass da nicht mehr Menschen sich drüber empören, dass sie auf ihr Einkommen, also jemand, der gar kein Vermögen hat, muss ja arbeiten, um ein Vermögen aufzubauen. Was man durch Arbeit verdient, wird hoch besteuert. Ne, da bleibt nicht so viel von übrig. Dann muss ich davon noch einkaufen gehen, zahle auch noch Mehrwertsteuer und so weiter. Mhm. Also Menschen, die so ein normales Leben führen, arbeiten, konsumieren, zahlen ja wahnsinnig viele Steuern. Dass da nicht mehr Empörung entsteht, dass auf der anderen Seite Menschen, die oftmals ja wirklich auch, ich sag mal, hunderte von Millionen oder Milliarden dann geschenkt bekommen jetzt, wie Herr Döpfner, dass die dann gar nichts oder halt gar nichts oder jedenfalls sehr viel weniger beitragen.
Ja, es kommt immer dieses Argument, dass die Ausschüttung von den Unternehmen ja schon mal in den Unternehmen versteuert wurden. Aber das, finde ich, zieht auch nicht so richtig, weil bei den Mieteinnahmen, die ich habe, die muss ich ja auch einfach mit dem Einkommensteuersatz versteuern. Und die Mieten werden ja auch wieder gezahlt von Menschen, die auch schon diese Einnahmen mit einem Einkommensteuersatz versteuert haben, weil die eben dafür gearbeitet haben. Das ist im System eh schon so, dass wir Sachen mehrmals besteuert werden, was auch vollkommen okay ist. Und das ist aus meiner Sicht da keine Hürde. Das könnte man einfach angleichen. Und dann würde ich wirklich diese Ausnahmeregelungen wegnehmen. Wir haben auch noch eine Ausnahmeregelung für Gold. Wenn man Gold als Geldanlage nimmt, muss man nicht mal Mehrwertsteuer darauf zahlen. Selbst wenn wir mit Fortomore diese Emissionsrechte wegkaufen, müssen wir da Mehrwertsteuer drauf zahlen. Aber Gold ist irgendwie wieder ausgenommen, warum auch immer. Und dann hat man noch eine große, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist bei Immobilien, ist es so, wenn man die länger als 10 Jahre hält und die veräußert, muss man auf den Gewinn keine Steuern zahlen. Man kriegt das Geld einfach komplett. Und dafür sehe ich auch überhaupt keinen Grund. Gerade bei Immobilien wollen wir eigentlich nicht das so haben, dass Leute damit spekulieren können und dann nachher noch nicht mal Steuern von den Gewinnen zahlen müssen. Also da gibt es viele Sachen, wo man das System gerechter gestalten könnte.
würde diesen Punkt nochmal einmal aufgreifen, weil ich ihn so wichtig finde mit dieser Mehrfachbesteuerung. Das ist ja so ein ganz häufiges Gegenargument. So, Erbschaftssteuer geht doch gar nicht, das wurde ja vorher schon mal versteuert. Erstens stimmt es ja gar nicht. Also ich als Erbe habe das noch nicht versteuert, wenn ich es bekomme. Ne? Jemand anders hat es vielleicht schon mal versteuert. Und genau wie du sagst, es wird ja ständig, also es ist ja nicht so, dass ein Euro nur einmal besteuert werden kann. Weil wenn du sagst, genau, deine Mieter haben schon Steuern bezahlt, aus dem versteuerten Einkommen bezahlen sie deine Miete, kannst du ja auch nicht hingehen und dem Finanzamt sagen, Moment mal, ich hätte aber gern die Lohnsteuer von dem Mieter zurück. Weil es wurde ja schon, also dieses Argument ist totaler Blödsinn, aber es wird wahnsinnig oft gebracht als Argument dagegen.
Ja, und auch wenn du einkaufen gehst, zahlst du auch wieder Mehrwertsteuer, obwohl du das Geld, womit du einkaufst, auch oft schon mal versteuert hast. Also.
Es wird natürlich auch oft gern gebracht als so ein Argument gegen diese Substanzbesteuerung, als also Vermögensteuer quasi. Ne? Und da quasi sagt man ja, du hast jetzt Vermögen aufgebaut, das Einkommen wurde schon mal versteuert, jetzt sollst du auch noch eine Substanzsteuer bezahlen. Also da ist es vielleicht ein kleines bisschen plausibler zu sagen, Moment mal, es wurde ja schon mal besteuert. Da finde ich aber auch wichtig zu sagen, Vermögensteuer ist ja schon seit Ewigkeiten eigentlich ein wichtiges Tool in unserer Gesellschaft. Wir hatten in Deutschland von 1923 bis 96 oder 97 eine Vermögensteuer. Das war immer ein wichtiger Bestandteil. Und in der Regel kriegen die ja, also bezahlen die ja nur Menschen, die pro Jahr viel mehr Zuwächse haben als diese 1% oder was.
Und das ist auch was, was ich in der Debatte aktuell überhaupt nicht verstehe, ist, dass versucht wird, Geld bei den Menschen zu holen, die eh schon unglaublich wenig Geld haben und da wirklich so am Existenzminimum kratzen, dass so stark auf die der Fokus gelegt wird, dass da irgendwie noch Geld eingespart werden soll. Und warum man nicht eher darauf schaut, wer hat eh schon total viel und für wen ist es viel einfacher, wenn wir jetzt halt über Vermögensteuer zum Beispiel reden, ein bisschen was abzugeben, weil wir eben gerade diese Herausforderung haben, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Ich halte sehr viel von diesem Solidaritätsprinzip, dass man eben sagt, die, die mehr leisten können, geben auch mehr und die, die mehr haben, geben auch mehr.
Ja, und wie du gesagt hast, ich meine, Steuern sind ja unser Beitrag dazu, dass das hier alles funktioniert und jetzt mit einer Vermögensteuer dazu beizutragen, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen, dass wir hier alle in 20, 30 Jahren noch Wohlstand haben und hier ordentlich leben können. Also ich verstehe nicht, also wieso das kein nicht für alle gut sein soll.
Ja, ich glaube, was manchmal fehlt, ist, dass sich Menschen bewusst machen, wie gut wir es eigentlich haben, dass wir hier in so einem Land leben können, wo wir so viel Freiheit und so viel Sicherheit haben. Ich habe als 16-Jährige bin ich ein halbes Jahr nach Buenos Aires gegangen, habe da ein halbes Jahr gelebt mit meiner besten Freundin zusammen, war eine total schöne Zeit. Aber wir sind in unterschiedliche Familien gekommen und meine Freundin ist in eine sehr reiche Familie gekommen, die in so einem abgesperrten Viertel gewohnt hat, mit einem Pool im Garten. Ich bin in eine ärmere Familie gekommen, die halt überall um den Garten rum so riesig hohe Wände hatte, alles war eingezäunt, weil die eben in einem eher schlechteren, in einer schlechteren Gegend auch gewohnt haben, wo alle sich so verbarrikadiert haben. Und ich fand das einfach krass, diesen großen Unterschied zwischen Arm und Reich und dass die Reichen sich dann wirklich so Viertel machen, die insgesamt abgeschlossen sind, wo sie dann quasi sich so eine Parallelwelt aufbauen.
Mit Leuten mit Maschinengewehr wahrscheinlich.
Ja, da gab es einen Pförtner am Eingang, wo man sich anmelden musste. Und dass man dann andererseits, dass die Ärmeren diesen Schutz nicht haben und sich da irgendwie selber drum kümmern müssen. Und dass es überhaupt diese ganz krasse Ungleichheit gibt. Und ich habe das später nochmal erlebt. Da habe ich mit meinem Mann in San Francisco gelebt. Der hat für Apple gearbeitet und er hatte das Angebot, dort eben länger zu bleiben. Und wir haben das wirklich überlegt, ob wir in San Francisco wohnen wollen. Und damals war schon klar, dass wir Kinder haben wollen. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte, weil einfach mich hat das so mitgenommen, dass man in San Francisco auch diesen krassen Reichtum und die krasse Armut so dicht nebeneinander sieht. Ich bin da auch mit den Öffentlichen gefahren, da sieht man es ganz stark, dass es eben keine Gesundheitsvorsorge für alle gibt. Man sieht überall Menschen, die in ihren Autos schlafen müssen, in den Park schlafen müssen. Und das war einfach für mich so, dass ich dachte, dass ich möchte nicht, dass meine Kinder in so einer Welt aufwachsen, wo die direkt vermittelt bekommen. Manche schaffen es, die sind dann reich, die können sich dann Schönes leisten. Manche schaffen es nicht und jeder ist seines Glückes Schmied. Und ja, die sind dann quasi selber dafür verantwortlich, dass sie da so leben. Das fand ich irgendwie ein ganz schreckliches Bild, wenn man so aufwächst. Ich wollte gern, dass sie in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es klar ist, dass wir uns als Gesellschaft um die Schwächsten mitkümmern und eine Verantwortung für die mithaben.
Und dass ja idealerweise auch alle eine Chance haben, es wirklich zu schaffen, weil diese Erzählung von jeder ist seines Glückes Schmied ist ja so ein Märchen. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft nicht wirklich gegeben.
Ja.
Dafür sind die Unterschiede zum Staat ja schon viel zu groß.
Ja.
Ich wollte eine Sache nochmal aufgreifen, weil du vorhin auch gesagt hast, dass es so traurig ist, wenn man dann denkt, man könnte bei den Ärmsten jetzt noch irgendwie Geld mobilisieren, um Herausforderungen zu finanzieren. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass ich glaube, jeweils 100 Euro durch Steuerhinterziehung und 100 Euro nochmal zusätzlich durch legale Steuervermeidung, 100 Milliarden insgesamt im Staatshaushalt fehlen, also es sind 20%. Und verglichen damit ist ja alles, was überhaupt an Sozialausgaben ist, ja viel weniger. Also selbst wenn wir alle Sozialausgaben streichen, wäre es viel weniger als das. Und also allein dahin zu gucken, hätte viel größeren Effekt, als jetzt zu sagen, wir holen uns bei irgendwelchen Kriegsflüchtlingen und Bürgergeldempfängerinnen noch ein paar Euro raus. Und ich frage mich, wie wir gesellschaftlich das jetzt mal hinbekommen, den Blick in diese Richtung zu schwenken, weil der Blick geht ja total in diese Richtung, wie können wir jetzt bei den Ärmsten noch mehr sparen gerade.
Ja, ich glaube, zum einen ist dieses, was oft erzählt wird, so die Leistungsträger, das ist irgendwie total verquer, dass dann jemand, der einfach viel Vermögen hat und aus den Kapitalerträgen lebt, zum Beispiel als Leistungsträger bezeichnet wird, obwohl der einfach, selbst wenn der überhaupt nicht arbeitet oder die, und jemand, der wirklich hart arbeitet, aber halt einen geringen Lohn nur bekommt, dann irgendwie nicht als Leistungsträger bezeichnet wird. Ich finde, wir haben das bei Corona ganz schön gesehen. Da wurde ja gesagt, was die kritischen Berufe sind. Und das waren gerade Berufe, die wenig verdienen. Erzieher und Erzieherinnen, Pfleger und Pflegerinnen. Das waren die kritischen Berufe, die wirklich unsere Gesellschaft am Laufen halten. Und es wäre schön, wenn das viel mehr wertgeschätzt wird. Und wenn denen, die halt eh schon viel haben, wirklich auch mehr zugemutet wird. Und nicht, also es kommt dann oft dieses Jahr, dann gehen die alle weg. Mhm. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Wer weggeht, der kann gerne weggehen, aber er wird schnell merken, wie gut es uns hier geht in Deutschland, in dieser Gesellschaft, wo wir uns eben so frei bewegen können. Wie schon gesagt, ne, in Buenos Aires, da musste man in diesen abgesperrten Viertel wohnen, da konnte man sich nicht so frei bewegen. Das ist wirklich ein großes Privileg. Ich denke, da sind auch viele vermögende Personen daran interessiert, das zu erhalten. Aber dafür muss eben muss diese Bereitschaft noch stärker in die Köpfe kommen, dass man eben sich auch daran beteiligt, dass das finanziert wird. Also was ich ganz schlimm finde, ist dieser Cum-Ex-Skandal, wo jede Person, die sich damit ein bisschen beschäftigt hat, merkt sofort, das geht nicht, das ist Steuerhinterziehung. Ich lasse mir da Steuern erstatten, die ich vorher nicht gezahlt habe. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Und das geht dann als Kavaliersdelikt durch. Ja, wenn jemand 5.000 Euro Sozialhilfe oder Bürgergeld betrügt, dann ist ein Riesenaufschrei. Und wenn jemand 5 Milliarden aus den Staatskassen klaut, dann ist das irgendwie ein Kavaliersdelikt, weil er ja einen Anzug anhat und vielleicht einen Fonds im Namen oder so.
Ja, ich glaube...
Ohne den Fonds zu
nahe. Darf nicht so stark pauschalisieren.
Nein, das
ich glaube, ein Problem ist bei der Sache auch, dass Politiker und Politikerinnen eher mit der privilegierten Klasse sprechen. Und weniger mit denen, die wirklich nicht privilegiert sind. Also da würde ich mir wünschen, dass die Politikerinnen in unserem Land mehr den Dialog öffnen und wirklich rausgehen, wirklich mit den Menschen sprechen, die zum Beispiel Bürgergeld empfangen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind und nicht sich nur in den privilegierteren Kreisen bewegen. Weil es ist natürlich so, dass man sich beeinflussen lässt von den Menschen, mit denen man zu tun hat. Und dass man denen auch eher wohlwollend gegenübersteht, dass das ganz natürlich ist. Und da wirklich versuchen, objektiver ranzugehen und dann auch die eigenen Stereotype zu hinterfragen.
Es ist natürlich schwierig. Ich meine, jetzt kriegen wir nach dem Cum-Ex-Kanzler den BlackRock-Kanzler. Also die Verbindungen sind halt sehr stark.
Der auch sehr reich ist.
Der sehr reich ist, der sich sehr viel mit reichen Menschen umgibt, der ein sehr offenes Ohr hat in Richtung der einiger der reichsten Familien in Deutschland, einiger der profitabelsten Unternehmen. Also ich glaube, von diesen Menschen brauchen wir nicht erwarten, dass sie mitbekommen, was in den systemrelevanten Berufen und bei Bürgergeldempfängerinnen los ist.
Vielleicht. Ich habe immer Hoffnung.
Ich glaube, wir müssen sie dazu bringen, dass sie das ernst nehmen, aber, ja, aber von selber werden sie es nicht machen.
Ja, genau. Deswegen ist es so wichtig, dass die Privilegien haben, die nutzen, um diese Themen zu adressieren und sich einzusetzen für die, die weniger Privilegien haben.
Ich habe noch ein Thema, das ich mit dir gerne besprechen würde. Also du hast ja auch gesagt, du bist Impact-Investorin, aber ich weiß, du spendest ja auch und bist philanthropisch unterwegs. Und ich wollte noch mal fragen, also einerseits so, wie siehst du deine Verantwortung davon, Vermögenden? Aber auch diese Frage, es wird ja manchmal gesagt, Mensch, Spenden, wir brauchen gar nicht so viel Staat, wir können auch ganz viel über Spenden und Philanthropie regeln. Wie guckst du da drauf?
Ich glaube, es ist gut, dass wir schon ein Spendensystem auch haben, auch ein gemeinnütziges System. Aber ich denke, die essentiellen Sachen sollte sich der Staat kümmern. Sowas wie Wasserversorgung zum Beispiel, dass jeder eine Wohnung hat, genug zu essen hat. Dass eben diese Durchlässigkeit gewährleistet ist, ne? Dass alle Kinder eine gute Bildung bekommen können. Das sind so essentielle Sachen, um die sich wirklich der Staat kümmern sollte. Genauso wie beim Klimaschutz. Also wenn sich der Staat vernünftig, das ist eigentlich auch eine Aufgabe des Staates aus meiner Sicht, da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Kosten nicht mehr externalisiert werden müssten, können. Und Fortmore habe ich gegründet, weil der Staat sich da eben nicht genug drum kümmert. Und es ist natürlich letztendlich schon die Verantwortung von uns allen, dass wir unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Aber eigentlich, der Staat konnte es viel einfacher regeln. Und in einer idealen Gesellschaftsform bräuchten wir viel weniger von diesen gemeinnützigen Initiativen, die wir jetzt halt noch brauchen. Also bei Fortemore ist es auch so, wir arbeiten darauf hin, dass es uns eigentlich nicht braucht.
Also eigentlich wäre es schön, wenn solche Sachen direkt durch staatliche Initiativen gar nicht mehr nötig wären. Und solange das nicht der Fall ist, brauchen wir aber Initiative von idealerweise Menschen, die privilegiert sind, sowas machen zu können.
Ja, um diese Veränderung in Gang zu bekommen.
Und wie guckst du da drauf? Weil ich denke immer, also Philanthropie würde für mich ja auch ganz anders aussehen, wenn die Unterschiede in der Gesellschaft nicht so groß wären. Ja, also momentan ist es halt so, dass, ich meine, wenn ein paar tausend Familien ein Fünftel von allen besitzen, haben die natürlich auch über Philanthropie und natürlich auch über Lobbyismus und andere Sachen viel mehr Möglichkeiten, ihr Bild davon, was Gutes durchzusetzen. Wenn das ein bisschen gleichmäßiger verteilt wäre, könnten ja sehr viel mehr Menschen, also da könnten auch viel mehr Menschen überlegen, wollen sie sowas wie For Tomorrow nutzen. Das kommt ja jetzt momentan für viele Menschen tatsächlich kaum in Frage, weil sie einfach die Mittel nicht haben.
Ja.
Und für mich wäre Philanthropie auch demokratischer, wenn halt, es müssen ja nicht alle gleich viel Spendenbudget haben, aber wenn es ein bisschen gleichmäßiger verteilt wäre, hätten viel mehr Menschen die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich möchte, dass meine Themen auch stattfinden.
Ja, genau. Das ist wieder die Sache, dass wenn mehr Menschen eben diese Privilegien haben, dass auch mehr Menschen ihre Themen wirklich, dass die Gehör finden. Und das finde ich auch total schön. Also ich bin totaler Freund von demokratischen Systemen und finde das total gut. Und ich bin total dafür, dass es leichter gemacht wird, sich zu engagieren und auch zu gründen. Also ich bin sehr froh, dass es zum Beispiel eine UG jetzt gibt, dass man eben nicht mehr diese 25.000 Euro Startkapital braucht, dass man eben erstmal eine UG gründen kann mit einem Euro. Aber das ist noch ein weiter Weg, bis wir wirklich die Hürden so abgebaut haben, dass eben auch Menschen, die nicht aus so einer privilegierten Situation herauskommen.
Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte noch zu einem letzten Thema mit dir kommen, nämlich diese Frage von, wenn jetzt alles gut geht, wenn wir es irgendwie hinbekommen, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft weiterzuentwickeln, sodass wir hier in 20, 30 Jahren immer noch Wohlstand und ein gutes Leben für alle haben. Also was müsste eigentlich jetzt so in den nächsten Jahren passieren? Wie müsste sich diese Wirtschaft weiterentwickeln, dass wir da hinkommen?
Ja, wir haben viele Themen schon angesprochen. Also zum einen müsste von der Politik noch stärker die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass eben Kosten nicht mehr externalisiert werden können, seien es jetzt Umweltkosten oder soziale Kosten. Da kann die Politik sehr viel steuern über die richtigen Rahmenbedingungen. Und das wäre auch nur fair, ne, dass die, die damit Geld machen, auch wirklich die Verantwortung für diese Kosten tragen, die sie verursachen mit ihrem Businessmodell. Zu anderen eben diese steuerlichen Punkte. Da kann der Staat auch noch sehr viel machen, dass das fairer gestaltet wird und dass eben diese Schere nicht immer weiter auseinander geht, weil sie geht ja im Moment weiter auseinander, sondern wieder stärker zusammengeht. Selbst im europäischen Vergleich gibt es Länder, die eine deutlich höhere Einkommensteuer auch noch haben als Deutschland. Das würde ich mir wünschen, dass wir da hinkommen und dass dann eben auch der Staat wieder mehr Geld hat für Sozialleistungen und mehr Geld hat, um das zu finanzieren, dass die Gesellschaft wieder durchlässiger wird. Ja, das sind so die Hauptpunkte. Und dann hätten auch mehr Menschen die Möglichkeit, in die Politik zu gehen. Weil das, was, wo wir auch noch nicht so drüber gesprochen haben, Politik ist halt auch schon etwas, was man sich leisten können muss.
Das heißt, mehr Menschen, also wenn möglichst viele Menschen unternehmerisch sein können, selber entscheiden können, bin ich angestellt oder will ich meine eigene Idee verwirklichen, aber auch mehr Menschen repräsentieren in Politik. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein großes Thema, das nochmal aufzumachen. Wie wir das hinbekommen, außer du hast Ideen, du weißt schon, wie es geht, dann.
Nee, das ist auch wirklich nicht mein Kernthema. Aber ich weiß, dass es passieren sollte. Und ich weiß halt auch, dass ich habe jetzt das Privileg, mir hier diese Stunde Zeit zu nehmen und mit dir zu sprechen. Andere haben das zum Beispiel auch nicht, weil sie eben arbeiten müssen oder sich um die Kinder kümmern müssen oder sonst was.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Teil auch dieses. Also das auch, ich glaube, Menschen, die keine Privilegien haben, sind sich dessen oft bewusst, dass sie keine Privilegien haben. Menschen, die Privilegien haben, reflektieren das oft gar nicht so stark und fragen sich gar nicht so, wo kommen die her, welche Verantwortung geht damit auch einher. Also das finde ich auch immer sehr schön und inspirierend an dir, dass du da, glaube ich, sehr viel drüber nachdenkst. Mhm. Welche Privilegien habe ich eigentlich, wie nutze ich die sinnvoll? Und wir kennen ja alle auch nicht, es gibt nicht die perfekte Antwort, aber ich glaube, darüber nachzudenken und darüber zu reden und sich einzubringen, das ist ja der Weg.
Vor allem fällt es dann halt auch wirklich leichter abzugeben, weil man dann, also sonst kommt man ja immer schnell, es gibt diese Studie, ne, für wie viel man eine Tasse kaufen würde und dann sagt man einen Preis und dann wird einem diese Tasse geschenkt und dann soll man die wieder verkaufen und dann fällt der Preis viel höher aus. Weil alles, was man irgendwie, wo man so das Gefühl hat, das ist meins, das schätzt man als viel höherwertiger ein. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil des Problems. Das war bei mir auch wirklich ein Prozess, weil dieses Erbe, was ich bekommen habe, da hatte ich natürlich auch das Gefühl, das ist meins. Und jetzt muss ich was davon abgeben und so. Und dann fühlt sich das so ein bisschen, als ob einem da was weggenommen wird oder so. Aber wenn man die Sichtweise ändert und sich mehr bewusst macht, dass eben dieses Vermögen, was man da hat, aufgrund, also dass ich das eben auch dem Land zu verdanken habe, in dem ich lebe und den Menschen, die hier leben und arbeiten, dann fällt es viel leichter, das wieder davon wieder große Teile zurückzugeben.
Und hast du einen Tipp, wie hat dieser Prozess, was hat geholfen, diesen Prozess zu machen, diese Gedanken zu haben?
Ja, du auch, die Gespräche mit dir zum Beispiel. Dieses, das sich eben bewusst zu machen, bei mir mit den Mieteinnahmen, ne, dass die Menschen wirklich dafür arbeiten müssen und diese Mieten erwirtschaften müssen und da wirklich viel Leistung für bringen und auch einfach das die Wertschätzung für diese Menschen und auch sich bewusst zu machen, dass wir eben also alle Menschen auf Augenhöhe sehen und nicht irgendwie zu denken, ich bin irgendwie in dieser Situation, weil ich irgendwie besonders bin oder weil ich es besonders wertvoll bin oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Das ist man gerät halt in verschiedene Situationen oder Rollen rein. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass es da eben Ungerechtigkeiten gibt, dann kann man das auch leichter sich eben lösen. Und dann definiert man seine eigene Person auch nicht so sehr über dieses Vermögen. Ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, dass sich Menschen sehr über ihr Vermögen oder über ihr Unternehmen oder so definieren, dann ist es natürlich auch wieder schwerer, davon was loszulassen und davon was abzugeben.
Dann ist man ja gar nichts mehr, wenn man es wenn man es loslässt.
Das hattest du, glaube ich, auch mal erzählt, dass man eben schnell in dieses Game auch reinkommt, was nie endet, ne? Dass man trifft immer Leute, die noch mehr haben und dann kann man versuchen, eben auch noch mehr zu bekommen und dann trifft man wieder Leute, die noch mehr haben und es führt einfach nicht zum Glück. Das ist, glaube ich, das Essentielle. Das sollten wir uns bewusst machen. Also man braucht fürs Glück natürlich Geld. Man braucht, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann dieses immer mehr und mehr und mehr macht halt nicht glücklich.
Nee, und da würde ich jetzt auch interpretieren aus dem, was du vorhin erzählt hast, auch über deine Erfahrung mit Argentinien und hier zu sagen, wenn ich als Individuum meine Grundbedürfnisse erfüllen kann und dann in der Gesellschaft lebe, in der es fair zugeht, wo viele Leute sich sicher fühlen, ja, dann steigt das Glück ja auch, also für mich und auch für alle anderen, ja viel mehr, als wenn ich jetzt dann strebe, irgendwie Milliardär zu werden und dann vielleicht mir noch ein teures Gadget kaufen kann.
Ja. Ja, ich habe das auch gelernt. Ich habe meinen ersten Job, da habe ich in Norwegen dann gearbeitet, in Oslo. Und ich war in so einem internationalen Trainee-Programm mit anderen, die auch eben gerade angefangen haben, auch Norwegern. Und damals hatten wir eine Diskussion und ich hatte die gefragt, ob die das nicht unfair finden, dass sie genauso viel verdienen wie eben Busfahrer oder Busfahrerin in Norwegen. Und die meinten, nee, wir sind ja so privilegiert, dass wir jetzt hier so eine tolle Arbeit machen dürfen. Und eben nicht eine repetitive Arbeit machen müssen. Und das fand ich ganz toll, das so zu sehen. Weil ich empfinde das auch so als Privileg, dass ich halt genau die Arbeit machen kann, die ich gerne machen möchte. Und ich glaube, das wird auch oft leider nicht so gesehen. Es wird dann irgendwie gedacht, ich habe jetzt studiert, deswegen muss ich so viel mehr verdienen als irgendwie Leute, die nicht studiert haben. Warum? Ne? Das ist so. Letztlich ist es ein Privileg, wenn man eben die Möglichkeit hat, sich genau die Arbeit zu suchen, die man gerne macht. Und warum sollte man dann dafür auch noch viel mehr Geld verdienen?
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, bei vielen dieser Glaubenssätze einfach mal nur zu fragen, warum?
Mhm.
Warum muss ich denn mehr als die Person, die den Bus fährt, bekommen oder so? Das ist oft, finde ich, hilfreich, weil manchmal findet man eine Antwort, aber manchmal auch keine oder nicht.
Und man kann sich auch mal überlegen, würde ich gern tauschen wollen?
Mhm.
Und ja. Die meisten glaube ich nicht.
Das ist doch ein schönes Ende. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Und schön. Und danke fürs Zuhören.